Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Moin Tanja.
Der Januar hat es ja jetzt echt in sich gehabt hier in Bremerhaven. Gab es ja Schnee wie schon seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr. Und durch die überfrierende Nässe dazwischen war es ja wirklich eine Rutschpartie und man war ja besser beraten, zu Hause zu bleiben.
Genau, da hast du ganz recht. Auf der einen Seite sah es natürlich traumhaft schön aus mit dem ganzen Schnee, mit der Luftfeuchtigkeit und alles gefror an den Ästen. Es sah ganz zauberhaft aus, aber man musste wirklich höllisch aufpassen, weil zwischendurch war es doch sehr glatt.
Genau, man hat unnötige Wege vermieden und war doch viel zu Hause. Was hast denn du gemacht in der Zeit?
Du, Tanja, ich habe viel gebacken. Wir sind ja noch im Winter.
Ja, das machst du ja sehr gerne und sehr gut.
Aber was ich auch sehr schön fand, worüber ich jetzt gar nicht traurig war, dass man jetzt mal doch längere Zeit zu Hause war. Wir haben ein paar Spiele mal wieder gespielt auf den Abend und haben uns so damit wirklich unterhaltsam die Zeit vertrieben, weil gemeinsam spielen hat ja auch eine sehr soziale Komponente. Es bringt Spaß und manchmal ärgert man sich ja auch. Und eigentlich gibt es eindeutige Regeln. Manchmal verändert man sie ja auch während des Spiels so ein bisschen.
Das stimmt.
Bist du auch so eine Spielemaus?
Ja, verhalten. Also so einige Sachen ja, das macht mir Spaß. Und dann auch so die alten Brettspiele. Aber du hast ja jetzt auch echt von Neuerungen erfahren, ne? Du hattest ja einen Spezialisten, was ich gar nicht wusste. Wir haben einen Spieleentwickler in Bremerhaven auch, ne?
Genau, da war ich ganz überrascht. Und lass uns da jetzt gerne einmal zusammen reinhören, weil es war wirklich ganz faszinierend, den Spieleprozess praktisch mitzuhören, wie Klaus uns den beschrieben hat oder wie Klaus mir berichtet hat, wie er eigentlich zu seinen Spielideen kommt. Also wirklich eine ganz kreative Sache. Und lass uns gleich reinhören.
Prima.
Bei mir zu Gast ist heute der Bremerhavener Spieleautor Klaus Krejowski. Hallo Klaus.
Hallo.
Ja, freue mich, dass du den Weg zu uns ins Podcaststudio gefunden hast. Ich habe dich vorgestellt als Spieleerfinder. Du kreierst Familien-, Kinder- und Lernspiele und die teilweise in mehreren Ländern veröffentlicht werden. Aber du hast ja eigentlich auch noch einen ganz normalen Beruf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Du bist ja eigentlich, bist du Diplom-Ingenieur.
Ja, im Bauwesen. Ich habe lange Zeit bei Bremports, vorher HBA, HBH gearbeitet. War so für die Gebäude im Bremerhavener Hafen und auch im Bremenhafen zuständig. Also die dem Land und vor allem der Stadt gehören.
Ja, und wie ist es dazu gekommen? Hast du da so viele kreative Eindrücke gesammelt, dass du gesagt hast, da bastel ich mal ein Spiel draus? Oder woher kommt diese Leidenschaft?
Das hat damit gar nichts zu tun. Das war mehr so im privaten Bereich. Ich habe gerne gespielt. Und damals hatte ich einen Bekannten, der auch gerne gespielt hat. Und wir haben uns zusammengetan und haben das erste Spiel zusammen entwickelt. Und erstaunlicherweise ist das gleich angenommen worden und so hat sich das entwickelt. Also er hatte irgendwie nach kurzer Zeit keine Lust mehr dazu, weil es gab auch immer dann weitere Absagen. Es ist auch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber mich hatte so das Fieber gepackt und ich bin immer gerne dabei gewesen, hobbymäßig das zu betreiben.
Ja, was war das für ein Spiel, das erste, was ihr entwickelt habt?
Das war ein Quizspiel.
Ja.
Aber das ist genommen worden und dann kurz vor der Veröffentlichung ist es dann irgendwie gecancelt worden.
Ja.
Das war ein bisschen frustend, aber
ja. Man bewirbt sich praktisch bei den Verlagen und reicht da seine Idee ein oder wie läuft das?
Ja, bei mir ist es so, wie gesagt, ich habe es dann alleine weitergemacht, dass ich nie vorhatte, Spiele selber herauszubringen, weil das Ganze drumherum, das hat mich jetzt nicht gereizt. Vermarktung und Design und so weiter, was da alles zugehört. Ich habe Spiele entwickelt und das Design war einfach so, dass man das eben spielen kann und auch sich auch eine Vorstellung machen konnte. Und dann wird es dann von mir aus, wurde es damals hauptsächlich auf so Veranstaltungen vorgestellt, wie in Göttingen im Autorentreffen oder Nürnberg Spielwarenmesse oder in Essen, da ist immer im Oktober eine große Messe. Dann habe ich Verlage angesprochen und
da klingelt schon ein Verlag.
Nee, das wird wohl keiner sein, hoffe ich. Naja, und so habe ich Kontakte geknüpft und es wurde ja auch dann, wurden Spiele von mir genommen und veröffentlicht.
Da ist jemand ganz hartnäckig.
Ja, da ist jemand ganz hartnäckig, ich weiß auch nicht, was das soll. So, jetzt ist vorbei. Zum Glück. Und so hat man eben, wie gesagt, Kontakte geknüpft und dann gab es auch schon mal einen Vertrag ab und zu. Aber am Anfang lief das alles relativ zäh. Mhm. Und da gab es auch längere Pausen, in denen ich andere Sachen gemacht habe. Aber seit ein paar Jahren bin ich wieder rege dabei. Mhm. Und habe inzwischen auch über 30 Spiele entwickelt beziehungsweise herausbringen können. Und das läuft eigentlich ganz gut.
Mhm. Also der Impuls kam durch deine Spielleidenschaft. Also wenn ich jetzt Spielsucht sage, kriegt das irgendwie einen falschen Charakter. Aber du spielst gerne Gesellschaftsspiele.
Ja, ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele. Ja.
Mhm. Was reizt dich daran?
Also ich habe so eine kleine Gruppe, wir sind zu dritt. Mhm. Und einer von uns hatte früher immer Kritiken über Spiele geschrieben und hatte damals immer neue Spiele von den Verlagen bekommen. Mhm. Das macht er aber nicht mehr, weil sich die Zeit gewandelt hat und man immer Videos haben möchte. Er hat das damals immer nur geschrieben und er brauchte immer Tester. Mhm. Und so haben wir uns da gefunden und treffen uns zweimal die Woche und spielen immer die neuesten Spiele, auch jetzt noch. Mhm. Und es ist immer ein Reiz. Also man lernt immer Neues kennen, es macht Spaß, es ist kommunikativ, es ist unterhaltsam. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man Spiele dabei hat, wo man denkt, naja, aber meistens gefällt uns das ja gut.
Ja, ihr habt auch einen ganz witzigen Namen, ne? Als Spielegruppe.
Der wurde uns mal so übergedrückt. Selbsthilfegruppe hat man uns genannt. Spiele-Selbsthilfegruppe. Aber das war mehr witzig gemeint.
Ja, aber da merkt man schon, ihr habt alle eine starke Leidenschaft für Spielen, dass ihr da so einen Namen bekommen habt.
Ja, genau.
Also, was mich ja fasziniert, ich meine, deine Spiele haben ja auch ganz witzige Namen. Also zum Beispiel die Wackelpuddingjagd oder Monster Poops. Also da frage ich mich, woher nimmst du da diese Ideen? Woher kommt diese Kreativität?
Ja, es ist so, dass mir das halt gefällt, Spiele zu entwickeln. Ich sitze dann am PC, ich habe eine Idee, ich arbeite die aus und es ist irgendwie, ich bin da gerne dabei. Also es ist kein Zwang, es ist keine Arbeit. Ich verbringe da viel Zeit mit, aber es macht mir einfach Freude und Spaß, das entstehen zu lassen. Und ich bin ja auch ziemlich drin in der Materie, weil ich das schon so lange mache und weiß, was es alles gibt. Und natürlich kenne ich nicht alle Spiele, ist selbstverständlich, aber man ist doch schon sehr in der Szene drin. Mhm. Und dann kriegt man auch so Ideen und überlegt, oh, wie könntest du das denn nennen? Und dann kommen solche Sachen und entwickeln sich ganz einfach.
Ist es denn eher so, dass du irgendwie, ich sag mal, am Deich bist, übers Wasser guckst und sagst, Mensch, was mit Schiffen, das wäre jetzt toll? Oder dass du sagst, Mensch, ich möchte mal ein Strategiespiel entwickeln oder ein Spiel für Kinder, um denen die Buchstaben näher zu bringen. Ist da erst so ein Konzept in deinem Kopf oder hast du eher so die kreative Idee, worauf du dann so ein Spielkonzept aufbaust?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist so, dass ich mir überlege, was könntest du denn mal machen, so für Kinder oder Familien und suche dann in meinem Kopf nach irgendwie was Neuem, also einen neuen Spielemechanismus. Mhm. Denn was Altes nehmen natürlich Spieleverlage nicht. Manche denken, man nimmt Mensch ärgere dich nicht und wandelt das ein bisschen um. Das geht natürlich nicht und das wird auch keiner veröffentlichen, weil das könnten die auch selber machen. Mhm. So, und das ist dann so, dass ich mich dann daran setze und wenn mir eine gute Spielidee kommt oder ein neuer Mechanismus, dann schreibe ich mir das auf. Und dann setze ich mich irgendwann wieder ran und es dauert seine Zeit, bis sich das so entwickelt. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist auch, weil ich schon ja auch in der Verlagswelt ein bisschen bekannt bin, dass ich so ein Briefing bekomme, wie zum Beispiel von Ravensburger, die immer Lernspiele benötigen und sich selber überlegen, in welche Richtung soll das gehen. Wie zum Beispiel, das eine Mal war es so, dass sie ein Spiel haben möchten, was die Kinder zum Lesen anregt und das Lesen auch unterstützt. Und da ist mir eine gute Idee eingefallen, das habe ich dann ausgearbeitet, die ist dann in der Redaktion angenommen worden. Das ist so natürlich so, dass ich nicht alleine angeschrieben wurde, das musste sich durchsetzen gegen andere Spielideen. Und als ich dann den Zuschlag bekommen habe, dann habe ich das weiter ausgebaut, entwickelt. Mhm. Und das ist auch ein Spiel, das heißt die Leseratte, die sich seit Jahren super verkauft und sehr erfolgreich ist.
Ja. Hast du da selber ein Gespür für, dass das Spiel funktionieren könnte? Oder lässt du die Spiele dann als Prototyp testen? Wie gehst du da vor?
Auch unterschiedlich. Bei einigen Sachen ist es so, das weiß man einfach. So, ja. Das funktioniert einfach. Und spiele ich das dann mal mit meinen Enkeln oder mit unserer Spielegruppe, ne, die ja auch wichtig
also
ist dabei.
Also du hast die Testgruppe zu Hause.
Ja, sozusagen, aber hauptsächlich eben mit der Spielegruppe, mit der ich da zweimal in der Woche spiele. Mhm. Und das andere Mal, das ist ganz witzig, das ist ein Spiel, so ein kleines Würfelspiel. Und das habe ich entwickelt und habe das dann mit meiner Frau mal in Salenburg getestet. Da saßen wir draußen am Deich, so im Café. Und ein Kind von nebenan, das guckte immer und ich dachte, komm noch mal rüber. Dann haben wir es mal gespielt und dann ist klasse. Und dann ist es auch genommen worden.
Ja.
Und erstaunlicherweise ist es so, dass es in Deutschland gefloppt ist. Das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Aber diese Spielefirma, Huch & Friends, ist ja auch international tätig und hat das einem polnischen Verlag angeboten. Der hat es auch genommen. Und in Polen ist es der Renner seit Jahren. Das ist sehr unterschiedlich.
Ja, das ist ja putzig. Kannst du dir das erklären, warum das Spiel in Deutschland nicht angenommen wurde, aber in Polen schon?
Also zu der Zeit, als es da rauskam, hat man auch die Grafik geändert und das Design geändert. Mhm. Zumindest die Schachtel.
Ja.
Drinnen diese Figuren haben sie auch ein bisschen geändert, aber es war nicht so das Wesentliche. Ich glaube, die Schachtel, die ja den ersten Eindruck des Spiels vermittelt, die war sehr gut. Mhm. Dann hat man wahrscheinlich gerade eine Lücke gehabt da im Angebot.
Ja.
Nicht der Firma, sondern überhaupt, was da für Spiele veröffentlicht wurden. Mhm. In Deutschland kommen ja sehr, sehr viele Spiele jährlich raus und wahrscheinlich da nicht so wahnsinnig viele. Und das ist irgendwie populär geworden.
Also ich finde auch so, das ist ja so der erste Anreiz, die Verpackung. Das finde ich eigentlich auch immer bei Produkten immer ganz wichtig.
Ja.
Ja, aber putzig, dass da eine gute Spielidee so von den Äußerlichkeiten dann abhängt.
Ja, es ist so, dass die Grafik und das Design von der Spielefirma gemacht wird.
Ja.
Und auch der Titel oftmals geändert wird, manchmal gelassen wird. Mhm. Und das ist auch wichtig, ein wichtiger Faktor für das Spiel.
Wie sieht momentan so der Spielemarkt aus? Wächst der eher, wenn du sagst, es werden momentan auch viele Spiele oder neue Spiele konzipiert? Ich frage vor dem Hintergrund, weil wir ja immer weiter uns in die digitale Welt bewegen und deshalb ist es ja so ein bisschen so ambivalent. So, man würde ja meinen, dann würden diese haptischen Spiele eher abnehmen. Oder sagst du, da ist genau der gegenteilige Trend?
Also der gegenteilige Trend, das weiß ich nicht, weil ich mich mit diesen anderen Spielbereichen so nicht auskenne, wie groß das Wachstum da ist. Aber ich weiß, dass der Spielemarkt sehr groß ist und sehr angenommen wird. Also gerade Brettspiele auch und Gesellschaftsspiele und Würfelspiele und was es da alles gibt.
Mhm. Kombinierst du diese Elemente, dass du sagst, ich habe hier eine Brettspielidee, kombiniere das aber mit digitalen Elementen oder sagst du, ich will nur ausschließlich dieses Haptische?
Nein, ich kombiniere das nie mit digitalen Elementen. Mhm. Erstens kenne ich mich in der digitalen Welt nicht so aus.
Ja.
Und zweitens finde ich es auch so, wenn ich so ein Spiel spiele, was auch einen digitalen Anteil hat, dann kenne ich nur solche Spiele, die eine App haben und die man dann zusammen mit der App spielt. Und da gibt es gute Spiele, keine Frage. Aber wie gesagt, es ist eine andere Welt.
Was ist denn dein Spielefavorit? Vielleicht von deinen eigenen oder generell, was ihr auch in eurer Selbsthilfe-Spielegruppe immer gerne spielt, wo ihr sagt, ach komm, lass uns nochmal, weiß was ich, Mau Mau spielen oder so. Das ist immer so schön.
Nein, es ist ganz einfach so, dass ich ja in letzter Zeit hauptsächlich Kinderspiele entwickelt habe. Das liegt mir halt und der Markt ist da und ich werde auch danach gefragt. Mhm. In meiner Spielegruppe, da spielen wir dann so Spiele wie Dorfromantik oder jetzt auch Bombusters. Mhm. Das sind wirklich gute Spiele. Also es waren beides Spiele des Jahres und wir spielen die gerne.
Ja, worum geht's in Dorfromantik?
In Dorfromantik, da legt man eine Landschaft aus. Aber es ist ein kooperatives Spiel.
Ja.
Man unterstützt sich also gegenseitig und gibt sich Ratschläge und versucht da viele Punkte zu machen. Und wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht am Ende des Spieles, dann macht man den nächsten Aufschlag auf und kriegt dann so eine Ergänzung dafür. Mhm. Und dann baut sich das Spiel immer mehr auf und erweitert sich immer weiter und ist dadurch immer ein bisschen unterschiedlich. Hat also einen großen Widerspielreiz.
Ja.
Diese Bombusters haben das so ähnlich gemacht, nur in völlig anderer Form. Da soll man sozusagen Bomben entschärfen, blöd sich das auch anhört, aber es ist Quatsch. Man hat so kleine Steinchen, auf denen so Angaben sind und da muss man versuchen, zu schätzen, wo denn nun diese komischen roten Kabel sind, die man nicht möglichst nicht durchschneiden soll, sondern die anderen ja. Hört sich alles sehr abstrakt an, was ich jetzt sage, hat aber wirklich Tiefe und macht richtig Spaß. Ja. Also das kann ich nicht anders sagen. Und da ist es dann auch so, wenn man dann verschiedene Sachen erreicht hat, dann macht man Umschlag auf, dann wird es schwieriger und so. Die machen das gut.
Was würdest du sagen, warum sollten die Menschen mehr spielen? Also du hast es ja eben schon gesagt, bei dem einen Spiel so dieses Kooperative, dieses Miteinander, das finde ich auch sehr gut. Also das sollte man auch mehr wieder in den Vordergrund rücken. Hast du aus deiner Sicht noch Aspekte, was so auch gesellschaftlich so dieses gemeinsam miteinander Spielen für Vorteile bietet?
Also ich sehe es ja an meinen Enkelkindern. Ich habe einen Enkel und eine Enkelin, die spielen auch gerne mal an ihrem Tablet und gehen da auch ganz gut drin auf. Und wenn sie dann bei uns sind, dann spielen wir auch mal natürlich Gesellschaftsspiele. Ne? Mhm. Unter anderem auch Klassiker wie Uno, Mau Mau oder ja auch was in diese Richtung. Mhm. Und dann sitzt man zusammen am Tisch, freut sich, ärgert den anderen so ein bisschen. Ist sehr kommunikativ.
Ja.
Und das ist eben das Schöne daran. Mhm. Man macht nichts anderes. Man ist zusammen da und spielt zusammen.
Ja.
Das finde ich super.
Ja, sollte man auch viel mehr wieder machen, ne? Um auch miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Den Dialog suchen.
Ja. Mhm. Und es riecht natürlich auch den Geist an, ne?
Ja.
Wenn ich vor kurzem habe ich mit ihm Haifisch gespielt. Mhm. Und da sind so Plättchen ausgelegt und man muss möglichst hochwertige Fische sammeln, einsammeln. Das hat schon Pfiff und man muss so überlegen und taktisch vorgehen. Und ich merke, dass er das super hinkriegt und das freut mich.
Ja. Hast du momentan ein aktuelles Projekt, ein Spieleprojekt, woran du gerade arbeitest?
Ja, ich habe mehrere Projekte. Das sind mehrere Spiele, die parallel laufen. Eins ist ein einfaches Kinderspiel, eins ist ein Familienspiel. Nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen zwei Spiele von mir, zwei kleine Spiele, so Kartenspiele.
Ja, kannst du da schon was verraten?
Ja, kann ich gerne verraten. Also da hatte ich mir gedacht, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Corona-Zeit fing das, glaube ich, schon an, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, dass wir, Schwarzer Peter gespielt haben.
Ja.
Und dann tickerte das bei mir so ein bisschen. Es entwickelte sich so und ich habe mir gedacht, oh, man müsste ein Spiel machen, was umgedreht ist, also ein umgedrehtes Schwarzer Peter, wo die letzte Karte dann die Siegkarte ist.
Ah, okay.
Und das habe ich dann entwickelt und habe das als Dino-Spiel gemacht und man hat gewonnen, wenn man als einzige Karte noch diesen T-Rex auf der Hand hat.
Ja.
Und dann habe ich das da in Göttingen auf der Spielemesse, Spielautorentreffen vorgestellt und ein Verlag hat genau sowas gesucht und hat es dann getestet und war begeistert und die Kinder waren voll dabei. Und dann haben die das jetzt genommen und werden das im Frühjahr veröffentlichen und haben die Idee sogar gesplittet. Sie machen aus dieser einen Spielidee zwei Spiele. Das eine mit der Thematik Dinos und das andere mit Einhörnern.
Ach, wie schön.
Ja, aber nicht so romantisch, wie ich jetzt am Gesichtsausdruck sehe. Ich war auch erst, als ich den Entwurf gesehen habe, ein bisschen muss ich ja sagen. Und dann habe ich das meiner Enkelin vorgelegt, gerade die Einhörner, weil ich gedacht habe, oh, mit Glitzer und Sternchen und Herzchen. Nö, das war eher so Vampireinhorn und solche Geschichten. Und dann sagt sie, oh, das ist ja toll. Sie fand das gleich richtig klasse.
Ja.
Inzwischen finde ich das auch gut. Mal sehen, wie das Endprodukt aussieht.
Ja.
Ich bin gespannt.
Das hört sich spannend an. Wie alt ist deine Enkelin? Also, oder für welches Alter ist dieses Kartenspiel, was du eben beschrieben hast?
Das ist für das Alter ab 4 Jahre angedacht, weil dann könnte ich auch schon Schwarzer Peter spielen.
Ja.
Und sie ist jetzt 7 und mein Enkel ist 9. Also insofern passt das alles super.
Gibt es schon einen Namen für dieses verdrehte Einhornspiel?
Nee, das habe ich noch nicht so richtig erfahren. Das werde ich alles noch, wenn diese Entwicklung so weitergegangen ist, wenn sich das richtig rauskristallisiert hat. Es waren jetzt erstmal Entwürfe, die ich gesehen habe. Dann entscheiden sie auch für den endgültigen Namen.
Ja. Wo können wir denn deine Spiele finden? Wenn jemand sagt, Mensch, das finde ich jetzt so spannend und da möchte ich noch mal mehr drüber wissen. Wie kommt man zu deinen Spielen? Oder besucht man einfach, du hast ja eine Seite auf Wikipedia, da sind auch alle deine Spiele dargestellt und aufgezählt. Und wahrscheinlich wird das dann, dein neues Kartenspiel wahrscheinlich dann damit dazugetragen.
Ja.
Oder wie erfahre ich davon?
Also genauso wie du es gesagt hast, man kann mich im Internet auch finden und manchmal sieht man noch einfach ein Spiel, wo mein Name draufsteht.
Ja.
Ne? Zum Beispiel bei der Leseratte ist es relativ einfach. Und so kann man es halt entdecken. Es ist ja so im Spielebereich so, dass man in den Läden nicht nach Autoren guckt. Da guckt man, ja, was brauche ich für mein Kind oder was können wir, genau, abends spielen, ein Gesellschaftsspiel. Mhm. Wenn man genauer darauf achtet, steht auch meistens ein Autor dabei. Nicht immer, es kann auch mal von der Redaktion selbst entwickelt worden sein.
Ich finde das so inspirierend, was du hier alles erzählt hast und wie kreativ auch deine Spiele sind. Aber eine abschließende Frage habe ich noch, nämlich, wann gibt es eigentlich das ultimative Bremerhaven-Spiel? Ich meine, wir haben 2027, das 200-jährige Jubiläum, das wäre doch mal ein schönes Projekt, oder?
Ja, das ist so die Sache. Das ist ja sehr speziell. Mhm. Und ich kann mir ja mal Gedanken drüber machen. Warum nicht?
Ja, wenn du eine tolle Idee hast oder dran arbeitest, sag gerne Bescheid. Dann musst du unbedingt bei uns wieder darüber berichten hier im Podcast.
Ja, mache ich gerne.
Klaus, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein unheimlich inspirierendes Gespräch und ich bin gespannt auf dein neues Kartenspiel.
Ja, ich danke auch für das Gespräch und hoffe, damit vielen Leuten eine Freude machen zu können. Vor allem den Kindern.
Genau.
Mit diesen kleinen Spielchen, die da nächstes Jahr rauskommen.
Genau. Unter dem Motto, man muss mehr spielen.
Genau so ist es.
Tschüss, Klaus.
Tschüss.
Das war ja wirklich interessant, was Klaus da erzählt hat, wie diese Entwicklung funktioniert, die Ideenfindung, bis es dann wirklich zur Produktion kommt und dass es dann nachher in den Läden ist.
Ja, und vor allen Dingen, wie viele Spiele er schon erfunden hat, finde ich unglaublich.
Ja, und sein Erfindungsreichtum scheint ja noch kein Ende gefunden zu haben.
Nein, er sprüht vor Ideen tatsächlich. Aber es hat ja nicht jeder Spiele begeisterte Freunde oder Familienmitglieder. Und Tanja, da habe ich gehört, da hast du ja eine Lösung, wenn man keinen in seinen Bekannten- oder Verwandtenkreis findet, um gemeinsam Spiele zu finden.
Das ist richtig. Es gibt ja auch noch andere Arten, miteinander zu spielen. Und welche das sind und wie das funktioniert, dass man das machen kann und genauso im Team und wahnsinnig viel Spaß dabei hat, das hat mir Ralf verraten.
Ich bin gespannt.
Bei mir zu Gast im Studio ist heute Ralf Schäfer. Hallo Ralf.
Guten Abend.
Es geht ums Kneipenquiz. Das moderierst du zusammen mit einem Team. Was ist das Kneipenquiz?
Das Kneipenquiz ist, ja, wie es in England gespielt wird, eine Spieleveranstaltung, Anführungszeichen, im Rahmen einer Kneipe. Oder salopp gesagt, Klugscheißer unter Alkoholeinfluss, wenn man es denn möchte. Das gibt es seit Jahrzehnten auf den britischen Inseln und das ist so vor, möchte mal sagen, 20 Jahren so ein bisschen nach Deutschland geschwappt.
Ja.
Also noch bevor diese Quiz-Hysterie in dem Fernsehen stattfindet.
Ja.
Stattfand. Und da gab es denn auch zu der Zeit, das muss wirklich 20 Jahre her sein, eine Person aus Bremervörde, die das so im Landkreis ganz viel angeboten hat und hat da dann auch im Café de Fietz nachgefragt, ob er die Sachen da veranstalten darf und das durfte er. Und seitdem gibt es in Bremerhaven einen Kneipenquiz.
Café de Fietz, ganz alteingesessene Kneipe in Bremerhaven in der Szene- und Kulturmeile Alte Bürger.
Ich glaube inzwischen auch die älteste.
Ja, das stimmt. Marita, die Inhaberin, ist ja ein paar Mal hin und her gezogen in der Alten Bürger, jetzt aber ja schon Jahre an diesem Standort.
Genau.
Ganz beliebte Kneipe. Und wenn Kneipenquiz ist, dann platzt die ziemlich große Kneipe hier aus allen Nähten.
Ja, da passen denn so maximal 80 Leute, ein bisschen mehr noch, dann wird es aber richtig eng. Aber die sind auch meistens da.
Das sind schon alteingesessene Teams, aber es können neue auch mitmachen. Ne?
Also gerade im Café de Fietz sind das viele Leute, die schon lange dabei sind, die auch schon länger dabei sind, als ich moderiere. Aber es kommen auch immer wieder neue, es kommen immer auch wieder Studenten rein, es kommen auch Touristen rein, die hängen bleiben und das total toll finden. Das kommt im Sommer auch öfter mal vor, das ist immer ganz schön. Ist sehr gemischt und ist auch sehr gemischt, was die Altersstruktur angeht. Wir haben auch Schüler und deren Lehrer da in zwei verschiedenen Teams, die gegeneinander spielen zum Beispiel.
Ach, ja. Also es muss immer ein Team sein.
Wäre sinnvoll. Man darf mit 4 Leuten spielen. Alles andere würde dann Strafpunkte geben. Machen wir auch, aber ist eigentlich nicht so gern gesehen. Aber man kann auch mit weniger spielen. Man kann auch alleine spielen. Aber mehr Gehirne, mehr Möglichkeiten auch was zu gewinnen. Oder was auch viel ausmacht beim Kneipenquiz und was für die Leute auch sehr wichtig ist, dass sie dieses was zusammen machen. Treffen sich zu viert, treffen sich regelmäßig zu viert und haben dann auch immer wieder Spaß und haben einen Grund, sich zu treffen und sich zu unterhalten. Es sind da auch Freundschaften innerhalb der verschiedenen Gruppen entstanden und Sachen, die jetzt, Leute machen das jetzt zusammen, was auch eine sehr schöne Sache immer ist zu sehen.
Die betteln sich dann. Da gibt es bestimmt auch Ehrgeiz, wenn sich Teams dann immer so um die Plätze streiten. Ne?
Ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher gab es das, da waren wirklich einige Teams, die waren ganz erpicht darauf, immer zu gewinnen.
Echt, waren ganz verbissen dabei? Ja,
ganz verbissen dabei. Die sind eigentlich, ich weiß nicht, ob das an unserer Ausstrahlung liegt, weil wir das auch alles ein bisschen freier machen. Die gibt's eigentlich nicht mehr so. Das ist eigentlich mehr so ein Spaß, so ein kleines Gerangel. Ja, und man freut sich dann mal, wenn einer von den Teams, die sonst immer unter den ersten dreien sind, auf dem sechsten Platz sind, dann wird nochmal gefeixt oder so. Aber jetzt so richtig, ich komme, um zu gewinnen, sehe ich da ganz selten nur noch.
Also ich war ja auch schon dabei, ich habe sowas auch nicht gesehen. Das ist einfach eine gute Stimmung und man freut sich diebisch, wenn man dann gut abgeschnitten hat. Aber man freut sich auch für die anderen mit. Aber in der heutigen Zeit, also die Leute, die das Kneipenquiz nicht kennen, in der heutigen Zeit, ich gucke doch alles auf dem Handy nach.
Ja, die sind ja auch verboten. Man darf ja auch kein Lexikon mitnehmen, wenn man da reingeht.
Macht ihr Taschenkontrolle?
Nein, man kann die Taschenkontrolle. Es gab sogar schon mal Ausnahmen, da durften Handys auf dem Tisch liegen. Das war wegen der Fußball-WM, weil die Live-Ticker haben wollten.
Ah, okay.
Das waren so Ausnahmeregelungen. Nee, da passen die schon gegenseitig auf sich auch auf. Also Handys sind verboten, mhm. Kann nachgucken oder so. Man sitzt ja auch relativ eng zusammen, also man sieht die ja auch. Man kann ja sich nicht verstecken, es sei denn, wir sind an anderen Locations. Aber das wissen alle und es geht um die Gehirne. Und wer spickt, kriegt Ärger von den Nachbarn oder... Wir mussten auch schon mal einschreiten und sagen, so Leute, so geht das nicht.
Mhm. Und wie viele Fragen sind es dann bei einem Abend?
Es gibt einen festen Ablauf, den kann ich ja mal einmal so durchgehen.
Ja, das wäre super.
Das sind 8 Runden insgesamt in 2 Blöcken, 2x4.
Ja.
Der ganze Kram geht so, 2,5 Stunden ist das eigentlich.
Wow. Immer.
Das ist also schon eine wirkliche Abendunterhaltung.
Ja.
Wir fangen immer an, wenn wir im Café de Fietz sind, 7:30 mit einer ganz normalen Bilderrunde. Ganz normal, sage ich jetzt, weil ich sie schon lange kenne. Da gibt es halt 10 Bilder, die man erraten muss oder erkennen muss oder wie auch immer. Das können verschiedenste Sachen sein. Das können zu Weihnachten Weihnachtsfilme sein. Das können Umrandungen von Ländern sein. Das können Scherenschnitte von Städten sein. Das können Bilder sein aus dem letzten Jahr. In welcher Stadt fand das statt? In welcher Stadt fand
das statt?
Also das ganz breit gefächert.
Ja.
Superhelden in Blau. Keine Ahnung. Alles Mögliche. Und dann kommen 3 Runden, wo wirklich 10 Fragen gestellt werden. Die
pro Runde 10 Fragen.
Pro Runde 10 Fragen. Und die sind wirklich querbeet. Das kann der Sänger von der aktuellen Rockband sein. Das ist der Westfälische Frieden. Das ist, warum wurde Sokrates umgebracht? Also das geht in alle Richtungen. Wir haben ein paar Rubriken. So griechische Mythologie ist eine Rubrik. Oder auch Autokennzeichen ist eine Rubrik. Die tauchen dann immer wieder auf. Kann aber eine Matheaufgabe zwischendrin sein. Ne? Wie viel ist 3 oder 4? Also wirklich alles Mögliche.
Mhm.
Und genau, das geht dann 3 Runden lang. Und das ist auch mit Absicht so ein großer Block, weil da ist man ja noch frisch und gerade ist angekommen und hat noch Elan. Dann kommt die Pause. In der Pause hat denn...
Ich muss noch mal eben dazwischen fragen. Schreibe ich denn die Antworten frei Hand und ihr müsst hinterher praktisch einen Aufsatz auswerten oder wie läuft das?
Nein, es gibt dann Antwortbögen, die wir verteilen vorher.
Ah ja.
7 Stück an der Zahl für die 8 Runden. Die werden dann immer nach der Runde eingesammelt.
Okay, ist es dann Multiple Choice?
Man muss die Fragen hinschreiben. Es ist nicht wie Wer wird Millionär, wo man 4 Möglichkeiten hat,
ja,
sondern das geht wirklich ums Wissen.
Oh, von daher schon mal sinnvoll, ein Team zu bilden, damit man auch mehr Schwarmwissen hat.
Genau, also es gibt so Teams, da kann man so ein bisschen hingucken. Es gibt einen Lehrer im Team, da kann ich sagen, das ist ein Deutschlehrer, das ist ein Naturwissenschaftslehrer, da ist ein Religionslehrer und die 4. Person, die wechselt. Aber damit ist schon mal ganz viel
abgedeckt.
Ne? Oder ein Diakon, der bei den einen mitspielt, ist auch immer für die ganzen religiösen Fragen zuständig. Genau, und dann haben wir halt diese ganzen Zettel und währenddessen ist dann die 2. Person, die nicht moderiert, schon dabei, Sachen auszuwerten und guckt, was ist richtig, was ist falsch. Tritt das in eine Tabelle ein.
Mhm.
Und zur Pause liest dann der Moderierende schon mal vor die Antworten der ersten 4 Runden.
Und dann kommen A's und O's und Ö's.
Genau, oder auch mal Applaus. Oder ja, oder ich hab's doch gesagt.
Stimmt, wenn man unterschiedlicher Meinung ist im Team. Ne?
Und das Falsche durchgestrichen hat zum Beispiel. Genau, und da gibt's schon mal so ein Zwischenranking, wo die dann schon mal gucken können, wo stehen wir gerade.
Mhm.
Da ist dann schon mal so ein bisschen am Gucken. Und dann geht's mit der 2. Teil los, der ist ein bisschen aufwendiger. Der beginnt mit einer Spezialrunde. Das ist ganz oft bei uns eine 10-30 Runde, nennen wir die. Da gibt's einen extra Bogen.
Ja.
Da stehen oben eine Frage drüber und darunter 30 mögliche richtige Antworten.
Okay.
Das kann auch alles Mögliche sein. Durch welche Länder geht der Äquator? Was sind die 10 höchsten Häuser der Welt? Wer ist jetzt gerade im Darts, war schon mal Weltmeister? So eine ganzen Geschichten sind dann drin. Und man kann dann auf diesen Zettel 10 Kreuze machen.
Okay.
Man kann 10 Kreuze machen. Man
das muss heißt... Nicht. Das heißt, es ist nicht vorgegeben, dass es auch 10 richtige Antworten gibt.
Es sind 10 richtige dabei,
ah,
ja.
Okay.
Aber man sollte nur da ein Kreuz auch hinmachen, wo man sich sicher ist. Weil wenn man ein Kreuz falsch macht, dann gibt es keine Punkte.
Gar keine.
Ist ein K.O.
Also, ich kann 9 richtig haben und mache ein falsches, dann ist die Runde eine Nullerrunde für mich.
Ganz genau.
Wie ärgerlich.
Deswegen ganz genau
das überlegen. Ist ja voll fies.
Damit kann man sich das ganze Quiz zerschießen, ja.
Ja.
Genau. Deswegen ist sie auch gefürchtet. Wir haben da noch andere Spezialrunden, die wir schon machten, wo Sachen zugeordnet werden. Tatortkommissare zu Städten zum Beispiel oder auch so Anno Domini-Geschichten, Filme in der richtigen Reihenfolge reinsetzen. Das gibt es auch noch, das, was wir öfter mal machen. Aber am beliebtesten und am meisten machen wir eigentlich 10 aus 30 Runden.
Aber wo bekommt ihr diese ganze, wer seid überhaupt ihr?
Wer sind wir? Ich kann ja ein bisschen mal Historie gehen. Ne?
Ja, gern.
Also das eine ist ja, wie ich schon sagte, ich moderiere das damals noch mit Ben zusammen seit 2013.
Es gab ja noch was vor dem Moderieren. Ne? Du warst ja selber
Quizzer. Ich habe vorher selber mitgespielt, genau. Und war da auch in einem sehr erfolgreichen Team, so dass ich alle Jahreswertungen an der Wand hätte haben können. Also erster, zweiter, dritter Platz.
Ja.
Und dann gab es nichts mehr zu gewinnen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das moderieren will, weil das für den, der das bis dahin gemacht hat, Ben, der damals auch die Fragen geliefert hat, so ein bisschen viel wurde. Der hatte noch einige andere Quizze versorgt. In Gnarrenburg, in Primavörde waren die noch. Weiß ich gar nicht, mit Zeven, also Stade ist er immer noch. Genau. Für ihn wurde das dann zu viel und er fragte dann, ob ich das übernehmen will. Und dann habe ich dann, ja, das einige Jahre moderiert. Und da dann auch schon viel Fragen mit reingepackt, so aktuelles oder Musikrunden habe ich das schon gemacht. Und hatte dann 2-3 Leute aus einem Freundeskreis, die dann immer die Auswertung gemacht haben. Mhm. Und das lief dann so alle 14 Tage. Mhm. Dann irgendwann ist dann mein Kind, Svanche, ist alt genug geworden. Also 16 muss man ja sein, um in so einem Laden was machen zu können. Mhm. Und wollte auch unbedingt mit auswerten. Und dann haben wir ein zweites Team gebildet. Dann gab es plötzlich 4 Quizze im Monat. Das eine Quiz habe ich moderiert und das zweite Quiz hat Tibor moderiert, der inzwischen leider verstorben ist. Und dann waren da immer Auswertepersonen mal da, mal da. Mhm. Manche mit Tibor, manche bei mir oder ich mit Karin oder Melina. Also es waren ganz verschiedene Leute, die dabei waren. Mhm. Aber kein so ein fester Stamm. Mhm. Und das lief dann so bis Corona. Und bei Corona mussten wir ja alles zumachen.
Ja.
Und dann begab es sich während des ersten Lockdowns, ganz zu Beginn, kamen ein paar Studierende aus Bremerhaven auf mich zu. Ich glaube, aus dem Giftgang, glaube ich. Ja, das waren Giftler. Die hatten ein Online-Portal gegründet, das hieß bhv.now, um während der Pandemie, während des Lockdowns, irgendwie noch was anbieten zu können, online und so weiter. Und die fragen mich, ob ich Lust hätte, das Quiz denn online zu machen. Mhm. Hatte ich natürlich Lust zu. Weil ich einfach, wichtig ist, dass es den Leuten auch gut geht. Und Svanche hatte da auch Lust zu. Und dann haben zu Anfang wir beide das gemacht. Svanche hat ausgewertet. Das heißt, ich habe die Fragen gestellt auf Instagram live. Wir haben dann per Direktmessage die Antworten geschickt. Die sind bis Svanche aufgelaufen. Die hat dann eine Tabelle ausgefüllt und das dann so kontrolliert.
Coole Sache. Aber das Feeling von der Kneipe hat ja sicherlich gefehlt. Also ich meine, das hat uns allen gefehlt, aber das ist schon noch ein anderes Format dann, ne?
Ist ein anderes Format, aber es war auch wieder eine Regelmäßigkeit da und das habe ich auch später gehört, aber es ging ja noch weiter. Genau, dann ist Joni Jade, der inzwischen auch im Team drin ist, der hatte kurz vor Corona auch angefangen mit auszuwerten und auch zu moderieren ein bisschen. Dann gefragt, ob er mitmachen darf, weil das ja besser ist, so ein Zwiegespräch zwischen zwei Leuten und Instagram Live konnte man auch splitscreenen. Und haben wir ausprobiert, funktionierte ganz gut. Und das haben wir während des ganzen ersten Lockdowns gemacht. Mhm. Auch jede Woche meistens zu zweit, manchmal auch alleine. Wenn er gerade unterwegs war, dann war das Netz zu schlecht und so weiter.
Ja.
Weil wir beide mussten noch während der auch während des Lockdowns arbeiten.
Okay.
Und das war ja für andere Leute nicht so. Mhm. Genau, dann kam ja der Sommer, der ein bisschen schöner war, ein bisschen freier war. Und da trafen wir uns wieder. Mhm. Und auch wieder in Persona. Und dann wurde klar, im November, es kommt der nächste Lockdown, es kommt der Lockdown Light ja erstmal, wo die Gastro zumachte. Und ich glaube, wirklich fast am letzten Abend im Café de Fietz haben Joni und ich uns getroffen und haben uns halt gefragt, ob wir das wieder anbieten wollen. Und Joni, der so ein bisschen Computer-Nerd war, hat gesagt, das können wir gerne machen, aber nicht nochmal so, das ist zu einfach und so. Und das mit diesen zweimal, das geht nicht so gut. Ich stricke da was. Und dann haben wir auch überlegt, wenn wir das jetzt so machen und so uns so langsam als Team finden, wir waren in dem Moment ja schon 3, also Joni, Svanche und ich. Irgendwie brauchen wir dann aber auch, wenn wir so ein eigenes Online-Portal machen, einen anderen Namen. Wir können uns nicht das Kneipenquiz nennen, das gibt es überall. Und dann haben wir mit der Mitbewohnerin von Joni, das ist Tina, damalige Mitbewohnerin, dann am Tresen gesessen, überlegt, wie können wir uns nennen. Mhm. und haben ganz lange irgendwelche Sachen aufgeschrieben. Ich habe den Zettel auch irgendwo noch, wo ganz komische Sachen bei rauskamen. Und wir haben uns dann nachher auf dieses Format Q wie Quiz geeinigt, ne, weil das so ein Schlagwort ist und man da auch einen guten Slogan draus machen konnte, fanden die. Und das haben wir dann zu dritt so beschlossen. Manche das vorgestellt, die fand das auch gut. Und Tina frug dann auch, sie ist ja sowieso mit in der Wohnung verhaftet von Juni, ob sie dann auch mitmachen kann. Da waren wir vier. Und mit diesen vier Personen haben wir dann während des gesamten zweiten Lockdowns, der ja ein halbes Jahr ging, auf Twitch auch jede Woche dann diese Quizveranstaltung gemacht mit Doppelmoderation, Auswertung und manche war dann verantwortlich für Recherche und Archiv, wenn irgendwelche Unklarheiten waren und so weiter. Und das haben wir den ganzen zweiten Lockdown über gemacht. Und da haben wir so viel tolles Feedback bekommen, dass die Leute einfach froh waren, ne, was zu tun zu haben.
Ja, das glaube ich.
Einen festen Punkt und die haben dann Telefonschaltungen gemacht und per uns im Internet geguckt und gleichzeitig telefoniert, um ein Team zu bilden. Und das war auch schön. Das hat Joni alles technisch umgesetzt. Klappte gut. Ja, und als das dann zu Ende war, habe ich denn Ben mal angesprochen und habe gesagt, wir haben uns hier als neues Team gefunden. Was hast du vor, wenn die Zeit wieder normal wird? Und er sagte, ich will aufhören. Hat er nicht. Also er hat runtergefahren, aber er wollte aufhören. Dann habe ich ihn gefragt, darf ich weitermachen? Und seitdem sind wir halt als dieses Viererteam QVQuiz unterwegs. Und haben jetzt, weil wir halt alle viel arbeiten, gerade jetzt im Sommer noch mal eine fünfte Person mit dazugenommen. Das ist Janis, sodass wir ein bisschen entspannter mit den ganzen Terminen, gerade wenn es im Sommer ist, wenn es jede Woche ist, da agieren können.
Genau, ihr seid in der Regel im Café de Fietz und im Sommer auch Outdoor im Beet auf dem Zolli, ne?
Ganz genau, das sind die festen Termine.
Ja.
Das sind immer die ersten drei Donnerstage, sind wir im Café de Fietz. Am vierten Donnerstag im Sommer sind wir dann im Beet. Und dann haben wir noch einige feste andere Outdoor-Termine. Zweimal im Jahr sind wir von der Bücherei eingeladen. Und zweimal im Jahr jeweils zur Saisoneröffnung und zur Saisonschließung sind wir in Dedesdorf in der Weserperle. Was auch daran liegt, dass Juni da arbeitet. Und dann kommt das irgendwie so zusammen, weil wir machen das ja, weil wir es gerne machen.
Das sind ja Fragen über Fragen. Ich stelle mir vor, dass euer Zuhause riesenhohe Regale gefüllt mit Lexika und was weiß ich, Geschichtsbüchern ist. Wie kommt ihr auf so viele Fragen? Wo kommt das her? Könnt ihr euch in der Familie eigentlich überhaupt noch normal unterhalten? Oder steht überall eine Frage hinter allem Möglichen?
Nee, das ist, wir sind Leben, ganz normale Leben. Also das ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Aber man muss bedenken, wir machen das ja nicht alleine oder ich mache das nicht alleine, sondern wir machen das wirklich zu dritt eine ganze Zeit lang. Svanti hat sich da so ein bisschen rausgehalten, weil Svanti immer meinte, er hat so wenig Allgemeinwissen, dabei hat sie den Spartenwissen, was man nur abfragen muss, dann kommt auch was. Und wir erstellen quasi die ganze Woche über ein Dokument, wo wir Fragen, die uns einfallen, Fragen, die uns über den Weg laufen, Fragen, die wir im Radio hören oder irgendwie, die uns so auffallen, irgendwie einschreiben. Ich hatte früher meinen Zettel und Stift dabei, inzwischen habe ich das im Kopf und setze mich dann abends hin und machen wieder drei, vier Fragen rein. Plus, dass wir natürlich auch aufgrund, dass ich einen riesigen Pool habe durch diese 13 Jahre, die ich das moderiere, ja auch immer mal wieder alte Sachen wieder raushole. Und dann, das heißt, ich mache immer so einen Grundstock von so 30 Fragen da rein und die restlichen 20 sind aktuell und kommen dann so nach, weil ja auch dann auch immer drei aktuelle Fragen dabei sind, eine Bremerhaven-Frage, die sind immer neu und es passiert ja auch Neues in der Welt.
Ja, aber es ist ja wirklich wahnsinnig breit gefächert. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Das Gehirn ist ein Muskel. Darf man nicht vergessen.
Bestimmt.
Und je mehr man diesen Muskel benutzt, desto flexibler wird er auch. Und das sagen auch viele von den Leuten, die seit Jahren quizzen. Das ist auch wirklich ein Gehirntraining, weil man auch die Welt anders wahrnimmt. Man liest anders Zeitungen, man hört anders Radio. Man
wird ja wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, man wird irgendwie auch süchtig nach Wissen. Also was steckt hinter Sachen? Wenn ich das vielleicht jetzt noch oberflächlich lese, hast du vielleicht schon wieder andere Ideen dahinter? Wo kommt das her? Warum ist das so? Oder?
Das ist gut möglich. Aber so ein bisschen Sucht nach Wissen habe ich schon immer. Also mich hat schon immer viel interessiert, wie Sachen funktionieren und wie sie zusammenhängen. Und es fällt da auf fruchtbaren Boden, das stimmt schon.
Und du sagst, Svanche, die recherchiert und die macht die mühselige Arbeit?
Nee, Svanche macht ganz viel die Organisation. Und wenn es darum geht, jetzt diese anderen Termine mit zu organisieren, Stadtbücherei oder Weserperle oder dann nochmal Anfragen, jetzt gerade vom...
Vom Beet?
Nee, von die, die Hansa auch haben und in Soheide sind.
BBU.
Die BBU, ganz genau, kam ich nicht drauf. Da machen wir einen Grünkohlquiz in Soheide und da ist sie halt quasi die Öffentlichkeitsperson, ne? Dass dann da die Öffentlichkeitsarbeit über 20 gemacht wird und ansprechbar für alles. Und wir anderen vier kümmern uns um die gesamten Fragenkram, moderieren alles, manche moderiert auch und werten noch alle aus. Und das sind immer so reihum. Im Café de Fietz brauchen wir 2 Personen, die das machen. Einer moderiert oder wertet aus. Also das wechseln wir auch inzwischen, dass man immer 2 Moderationspersonen hat. Das ist dann ein bisschen entspannter, nicht immer die gleiche Stimme zu hören den ganzen Abend. Und bei den Großveranstaltungen, da moderieren wir wieder zu zweit. Mhm. Also Großveranstaltungen meine ich Beet oder Stadtbücherei, wo da ein bisschen mehr Leute sind, weil das geht ja auch schon mal Richtung 150, 200 Personen, die da im Beet sind.
Wow, das ist eine Menge. Wenn ihr die Fragen zusammenstellt, macht ihr das dann online oder trefft ihr euch dann, also ihr 5 oder 4 vorher auch nochmal?
Nee, das ist alles online.
Ja.
Wir haben also einen Cloud-Speicher, wo wir die ganzen Sachen drin haben, sind die Dokumente auch drin. Und da kann man quasi jederzeit auch eben übers Telefon oder zu Hause oder auf der Arbeit, wenn einem was einfällt, eben kurz auf die Seite gehen, reinschreiben, wieder weg.
Klasse.
Dass man sich vorher auf Arbeit ausstempeln für 5 Minuten, dass man eine Frage gemacht hat, klar.
Ja. Also wirklich ein beliebtes Quiz. Man sieht es ja im Feeds auch, dass es dann, wie gesagt, proppevoll ist. Eine gute Stimmung. Man dabei aber auch ein gepflegtes Getränk trinken kann. Und Marita hat ja auch dann noch eine Speisekarte. Also
genau, das ist der Trick. Also wenn man mal zum Quiz kommen will, ganz geheimer Trick ist einfach Essen vorbestellen. Dann hat man auch einen Tisch.
Genau, das steht auch auf eurer Homepage. Ne? Ja. Das macht ja auch Sinn. Und dann weiß man auch schon, was man Leckeres essen kann.
Genau.
So, und jetzt sag nochmal, wann findet das immer statt? Das ist donnerstags?
Genau, donnerstags, 19.30 Uhr geht's los. Wenn man nicht angemeldet ist, sollte man schon viel früher da sein. Wenn man angemeldet ist, spätestens um 7, weil sonst überfordert man die Küche. Und wenn das Quiz läuft, Essen bringen, ist nicht schön. Und zwar immer die ersten 3 Donnerstage im Monat. Der 4. Donnerstag.
Wo melde ich mich an?
Findet man auf der Homepage über WhatsApp oder Telegram.
Sag nochmal immer eure Homepage.
kuwiquiz.de. Q, der Buchstabe, wie. Und Quiz auch mit W geschrieben. Ist ein bisschen tricky. .de, aber man kann auch knallten Quiz Bremerhaven googeln, dann findet man es auch. Wenn man Essen vorbestellt, sollte man spätestens um 19 Uhr da sein. Sonst wird das alles ein bisschen trubelig. Beet finden die Quizze meist früher statt, weil da machen wir das auch so ein bisschen sonnenuntergangsabhängig, weil wir sind ja draußen. Und gerade die ersten, die fangen da manchmal schon um 18.30 Uhr oder um 18 Uhr an. Das ist aber auch immer dann auf der Homepage von Beet oder von uns zu finden, was da ist und die Sondertermine sowieso. Im Winter haben wir oftmals den 4. Donnerstag auch mal frei, aber auch nicht immer.
Also sonst wöchentlich gesetzt, aber jetzt?
Fast wöchentlich. Es gibt ja mal ein paar Ausnahmen. Oder wenn es 5 Donnerstage gibt in einem Monat, dann haben wir auch mal einen freien Donnerstag.
Tatsächlich.
Wir haben dann auch ganz oft an diesen freien Donnerstag Teammeeting. Also jetzt im Januar, der 5. Donnerstag, das ist glaube ich so der 6. Da haben wir dann auch gleich ein Teammeeting draufgesetzt. Also wir kommen da nicht raus. Diese Donnerstage sind einfach Quiz-Donnerstage für uns.
Macht süchtig.
Ist ein Hobby.
Ja, eigentlich schon mehr als das. Ja, schon eine Leidenschaft.
Muss so sein. Weil so viel Zeit, wie wir da rein investieren. Und das muss einen auch Spaß bringen. Und ich glaube, das merkt man auch, dass es uns Spaß
bringt. Wollte ich gerade sagen, sonst geht's nicht.
Genau.
Also es bringt ja auch rüber. Die Teilnahme, das ist eine kleine Gebühr, die ich bezahlen muss, oder?
Es gibt eine kleine Teilnahmegebühr von 3 €. Die quasi dafür da ist, dass wir die Antwortbögen haben, dass wir die Technik haben, diese Vorbereitungsgeschichten. Ist nicht viel, aber
so
ein bisschen Ausgleich für den ganzen Aufwand, den wir haben, muss da auch sein. Wir wollen da kein Geld mehr verdienen, wir wollen da Spaß mit haben. Es gibt ja auch andere Kneipenquiz-Veranstaltungen, die bis zu 24 Euro kosten pro Person.
Echt?
In Bremen, ja.
Ui.
Heftig. Das sind aber Leute, die wollen davon leben, das wollen wir nicht. Das sind ganz normal berufstätige Menschen, die ein Hobby haben, mit dem wir vielen Leuten Freude bringen hoffen.
Und du hast gesagt, man kann auch was gewinnen.
Genau. Es gibt immer 3 Preise bei uns. Und weil wir gemerkt haben, dass doch, wenn wir 1., 2., 3. machen, von der Punktzahl her, dann sind das doch meist so 4, 5 Teams, die einfach immer da sind und das schon kennen. Und wenn wir Fragen wiederholen, die auch schon kennen und so weiter, die wechseln sich da immer ab. Deswegen kriegen nur die ersten beiden bei uns einen Gutschein für den Verzehr im Café de Fietz jeweils für 10 oder 15 Euro. Und der 3. Platz, der ist der Kreativitätspreis. Den kriegt das Team, was die seltsamste Antwort geliefert hat oder 5-mal die richtige Antwort durchgestrichen hat und die falsche hingeschrieben hat. Oder wir hatten schon ein Team, das hat es über die ganzen Runden nicht geschafft, den Teamnamen richtig zu schreiben. Solche Sachen werden da dann prämiert. Da gibt es dann so eine kleine Tasche von uns und eine Süßigkeit oder eine Flasche Prosecco oder irgend so eine Kleinigkeit. Einfach als Anerkennung der Leistung im anderen Sinne.
Das ist ja noch viel witziger als der 1. und 2. Preis.
Ja, das ist ja nochmal dieser Abschlusslacher, den wir dann nochmal haben, wenn wir das dann zum Ende noch verkünden, den Sonderpreis.
Das glaube ich. Aber das ist ja auch, also die oder der Auswertende hat richtig zu tun. Ne? Der muss richtig flott dabei sein, weil ein Leerlauf ist da nicht. Also zumindest habe ich das als Gast nicht so empfunden. Das ging schon flott.
Es sei denn, Svanche macht das. Svanche ist so wahnsinnig schnell, die hat Leerlauf. Aber
nee, ich meine jetzt als Teilnehmende merkt man da keinen Leerlauf, bis auf die Pause. Aber dann kommt auch schon zack die Auswertung, wo ich denke, ich habe ihr dann ja mal auf die Finger geguckt, wo ich dachte, ja, aber sie hat jetzt keinen Computer, wo sie es reingehackert hat und dann spuckt er das aus.
Und das geht per Hand. Aber da wird man auch schneller mit der Zeit. Das ist auch eine Übungssache. Svanches Trick war immer, ich merke mir die Fragen, nicht nur die Antworten. Und die Antworten durch. Und das habe ich beherzigt und das klappt sehr gut. Und wenn wir größere Veranstaltungen haben, wie im Beet, wo das viele Leute sind, da haben wir dann noch zwei Leute, die auswerten. Da sind wir ja auch wirklich mindestens zu viert. Zwei, die moderieren, zwei, die auswerten. Und dann hat der eine die Zettel, der andere gibt das in den Computer ein, dass dann die Excel-Liste da ist. Weil da sind dann auch mal 30, 40 Teams. Und dann ist das wirklich richtig Arbeit.
Das glaube ich. Ja, so werdet ihr auch dabei immer besser.
Und gefordert.
Ja. Also ich glaube, sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt auch angefixt. Also vielleicht muss das Graffiti-Feeds jetzt noch anbauen, weil neue Teams dazukommen und das auch ausprobieren wollen. Also es ist wirklich was Kurzweiliges, was Spaß macht, wo man in den Teams auch zusammenarbeiten, viel zu lachen hat, viel Kopfschütteln auch dabei. Auch diebische Freude, wenn man dann eine Antwort wusste und der Nachbartisch vielleicht nicht. Also es ist wirklich rundherum ein großer Spaß. Und man muss sich auch nicht schämen, wenn man das Gefühl hat, man weiß so gar nichts oder man weiß tatsächlich nichts. Ne? Also da gibt es, das habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass andere Teams einen dann auslachen oder sowas.
Nee, es gab mal eine Buten- und Binnen-Reportage darüber.
Ja.
Und da wurde dann das Team, was nicht so gut war, in dem Fall den letzten Platz gemacht hat, wurde dann gefragt, ob es nicht frustrierend sei, jetzt den letzten Platz gemacht zu haben.
Ja.
Und da sagte der eine von dem Team, sagte, nee, warum? Der letzte Platz kriegt den meisten Applaus. Und genau so geht's. Und was du auch sagst, es geht nicht darum zu gewinnen und so, sondern es geht um dieses Zusammensein in dem Fall in der Kneipe oder wo auch immer wir gerade sind und zusammen was zu machen in dieser Vierergruppe. Viele haben auch wirklich seit Jahren einen Tisch, aber sind immer nur im Mittelfeld und nehmen das nur als Möglichkeit, sich zu treffen und Spaß zusammen zu haben und sich zu freuen und vielleicht sogar noch was zu lernen. Weil uns geht's auch ganz viel darum, dass so eine Community zu schaffen, so ein Zusammenhalt. Da sind auch im Laufe der Jahre ganz viele Freundschaften und außerhalb des eigenen Teams.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nicht nur, dass man zu viert zusammenkommt und Spaß hat, sondern man knüpft auch Kontakte mit den anderen Teams und wie du schon sagst, ne, man lernt sich kennen und
trifft jemand ja öfter mal aufs Klo oder die 20 RaucherInnen sind sowieso dann irgendwann ein festerer Pulk.
Genau, das sieht man auch immer, wenn man durch die Bürger geht und nicht dran denkt, dass Kneipenquiz ist.
Wenn auf gerade einmal, Pause ist.
Genau, ist so ein Pulk vorm Feeds dann. Dann weiß man, ah ja, alles klar.
Dann wird sich ausgetauscht über die Tische, wenn die einzelnen Runden eingesammelt sind, da wird schon mal geguckt, sag mal, bei Frage 5, habt ihr da und dann wird da auch schon.
Wie früher in der Schule, nach einer Klassenarbeit, genau, ne? Genau, so, ja. Oh, was hast du da hingeschrieben?
Genau, das hast du immer sowieso gewisper dabei, dann muss man die wieder einfangen und so.
Genau, und dann so, ach ja, richtig, hätte ich wissen müssen. Da war doch mal was.
Siehst du, ich hab's doch gesagt. Hört man auch ganz oft.
Ja. Also super, dass du uns davon erzählt hast. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße auch an das Team. Und wir sehen uns dann am Donnerstag mal wieder im Feeds. Alles klar. Dankeschön.
Tschüss. Dann, tschüss.
Mensch, du, Tanja, das habe ich gar nicht gewusst, dass man in der Kneipe auch so quizzen kann.
Das ist wirklich schon eine feste Institution in der Altenbürger. Da musst du unbedingt mal vorbeikommen. Und wundert mich, dass du das bislang noch gar nicht so mitbekommen hast.
Das ist in der Tat an mir vorbeigegangen, aber das muss ich unbedingt nachholen.
Und im Sommer findet es ja nicht nur im Café de Fietz statt, sondern dann auch noch im Beet auf dem Zolli, also Outdoor.
Das ist doch dieser Gemeinschaftsgarten im Stadtteil Lehe.
Richtig.
Den finde ich besonders kuschelig, gerade im Sommer.
Das ist also ein beliebter Treffpunkt, wo zum Beispiel das Kuwi-Quiz stattfindet, aber wo man sich einfach auch trifft auf ein Getränk oder leckeren Kuchen und es gibt Silent Disco und Flohmarkt und Konzerte, alles Mögliche. Aber wir haben ja noch mehr Sachen in Bremerhaven, auf die wir beide uns jetzt schon freuen, ne?
Ja, richtig, genau. Es gibt ganz viele tolle Veranstaltungen, auch Veranstaltungen, die sich jedes Jahr wiederholen und die wirklich toll sind. Und darauf kann man sich tatsächlich in 2026 hier in Bremerhaven freuen. Also ein Highlight für mich ist zum Beispiel auch die Fischparty, die Ende April stattfindet, am 25. und 26. April. Und das ist im Schaufenster Fischereihafen und da wird alles rund um den Fisch gezeigt und werden die tollsten Gerichte angeboten, alles was mit Fisch zu tun hat und es ist einfach nur lecker und schön dort.
Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und ein weiteres Fischhighlight im Schaufenster Fischereihafen sind ja die Matjes-Tage und das Hafenspektakel. Das findet im Juli statt. Ist auch ein total tolles Fest.
Ja, und wenn wir schon gerade im Schaufenster sind, dann müssen wir auch unbedingt den Musiksommer erwähnen.
Der darf nicht fehlen.
Genau, das kleine Mini-Outdoor-Festival dort im Fischereihafen mit unterschiedlichen Bands, mit Coverbands und die wirklich Stimmung machen. Und meistens ist der Platz rappelzappel voll und man kann da auch nett, wenn einem das zu viel wird, kann man sich auf die Stufen zum Hafenbecken sitzen und einen leckeren Wein trinken und den Sonnenuntergang beobachten.
Über 10 Konzerte in der Zeit von Juni bis September. Das Mega-Highlight im Sommer sind ja die maritimen Tage, 12. bis 16. August, wenn wieder die Schiffe kommen und wenn an Land und auf dem Wasser gefeiert wird.
Ja, also da kann ich nur jedem Schiffsliebhaber empfehlen, nach Bremerhaven zu kommen, weil da sieht man die unterschiedlichsten Schiffstypen. Man hat Kulinarik wieder vor Ort und man hat Musik, ein tolles Musikprogramm und es bringt einfach nur Spaß.
Schlemmen, schauen, chillen, feiern.
Das hast du schön zusammengefasst. Ich sehe schon, du bist ein Dauergast bei den maritimen Tagen.
Also was ich auch immer total cool finde, sind die Bauernmärkte. Ich mag das einfach, wenn regionale Aussteller da sind und saisonale Ware anbieten und man schlendert und probiert, schlemmt und hat Anregungen und nimmt was mit nach Hause. Das ist auch so ein geselliges Miteinander.
Genau, und vor allen Dingen, es knüpft ja auch daran an, dass wir eigentlich auch die Region mitnehmen, weil viele Landwirte aus der Region stellen denn dort zentral im Schaufenster ihre Waren zum Verkauf und es sind wirklich leckere Sachen dabei. Also von Obst, Gemüse, selbstgebackene Brotsorten, Marmelade, Kuchen, Kekse, Kaffee.
Echt klasse, ja. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, es ist eine Menge los in Bremerhaven und wir hoffen, dass wir euch dann auf dem einen oder anderen Fest dann mal sehen.
Genau, schreibt uns sonst auch gerne, wenn ihr noch mehr Informationen braucht und wir verlinken euch auch alles in den Shownotes.
Bis dann.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.